Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Ich bin Katrin Ohlendorf. Willkommen mal wieder hier im Hörsaal. Ja, gibt's in eurem Freundes- und Bekanntenkreis oder in der Familie auch so viele Diskussionen um Israel und Gaza? Also in meinem Umfeld, da hat das zwar ein bisschen abgenommen mittlerweile, aber es knallen immer noch regelmäßig Meinungen und vor allen Dingen auch Gefühle dazu aufeinander. Und dann kann es auch schon mal richtig heftig werden. Ja, die Frage, ob man die Art der Kriegsführung dort für gerechtfertigt hält oder nicht zum Beispiel, die Einordnung dessen, was da passiert, die ist halt eben super schwierig auch. Klar, gar kein Krieg, das wäre das Beste, da sind wir uns wohl, denke ich mal, so ziemlich alle einig. Aber wenn schon Krieg, wer darf da was? Ist dieses oder jenes in Ordnung oder ist es das nicht? Zum Beispiel, es ist nicht angemessen, was Israel im Gazastreifen macht, das heißt es zum Beispiel oft. Aber was soll denn angemessen überhaupt heißen? Kommt dann oft so eine Gegenfrage. Und. Ihr kennt es wahrscheinlich alles. Also kurz, inwieweit es okay ist, wie Israel auf den terroristischen Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 reagiert. Das ist nicht nur moralisch, ethisch eine sauschwere und komplexe Frage, auch juristisch ist es gar nicht so einfach zu beurteilen. Aber wir bringen gleich ein bisschen Licht ins Dunkel.
Es ist heute anerkannt, dass ein Staat sich auf das Selbstverteidigungsrecht berufen kann, wenn bewaffnete Angriffe von nichtstaatlichen Akteuren erfolgen.
Im Gazastreifen sind bei einer Explosion nach Angaben des israelischen Militärs 21 Soldaten getötet worden.
Nun, das Selbstverteidigungsrecht existiert nicht schrankenlos. Auch der Verteidiger ist an Schranken gebunden.
Nach palästinensischen Angaben wurden in diesem Zeitraum gut 25.000 Palästinenser getötet.
Der Internationale Gerichtshof in Den Haag fordert Israel jedoch auf, mehr Schutzmaßnahmen für die Palästinenser zu ergreifen.
Notwendigkeit, Verhältnismäßigkeit und Unmittelbarkeit. Aber ich möchte Sie darauf hinweisen, dass der eigentliche Beurteilungsmaßstab dessen, was da gerade passiert, nicht das Selbstverteidigungsrecht ist, sondern das humanitäre Völkerrecht. Das Recht des bewaffneten Konflikts. Beide Konfliktparteien sind daran gebunden.
Man sei zutiefst besorgt über das menschliche Leid.
Nun, das humanitäre Völkerrecht ist gar nicht so humanitär. Es gibt keinen bewaffneten Konflikt, der sauber ist.
Ja, das ist leider so, muss man sagen, auch wenn es, weiß nicht, ein bisschen zynisch klingt vielleicht. Und trotzdem oder gerade deshalb haben sich Staaten auf Regeln für sowas geeinigt. Und die schauen wir uns in dieser Folge mal genau an. Vielleicht hilft euch das dann ja auch bei eurer persönlichen Einordnung oder in den Diskussionen über das Thema ein bisschen weiter. Also ich fand den Vortrag auf jeden Fall sehr lehrreich und spannend. Ja, und deshalb habe ich ihn auch für euch ausgesucht. Gaza und das humanitäre Völkerrecht heißt der Vortrag. Gehalten hat ihn der Völkerrechtsexperte Wolf Heinschel von Heineck. Er ist Professor für öffentliches Recht, insbesondere Völker- und Europarecht und ausländisches Verfassungsrecht an der Europa-Universität Viadrina, Frankfurt-Oder. Ja, und genau da hat er am 23. Januar 2024 auch diesen Vortrag gehalten. Und zwar auf Einladung der studentischen Initiative European Law Students Association, kurz ELSA. Ja, und am Anfang der Aufzeichnung, da fehlt leider eine kleine Einführung von Wolf Heinschel von Heineck. Da war nämlich der Ton so ein bisschen verzerrt. Der Vortrag ist in sich aber eigentlich auch so komplett, auch wenn er so ein bisschen plötzlich anfängt jetzt. Aber einen Hinweis aus diesem fehlenden Intro, den möchte ich gerne hier nochmal anbringen, weil er halt so wichtig ist. Also, seid bitte vorsichtig bei dem Thema, aus drei Gründen. Zum einen ist das ja alles noch ein laufender Prozess. Das lässt sich alles noch nicht abschließend bewerten. Auch von Experten und Expertinnen nicht, wenn überhaupt jemals, das müssen wir sehen. Und zweitens, und das kann man nicht oft genug sagen für jeden Konflikt, der auf diesem Globus leider tobt, was aus solchen Situationen berichtet wird, egal von wem, ist immer mit Vorsicht zu genießen. Informationen sind einfach nicht gesichert, schon einzelne Begriffe solltet ihr hinterfragen, die benutzt werden, weil Propaganda, Lügen und wahre Infos, das lässt sich einfach alles schwer unterscheiden, im akuten Konfliktfall noch weniger als sonst schon. Ja, und drittens, das finde ich auch, sollten wir beim darüber diskutieren bitte immer im Hinterkopf haben, dass wir da über Menschenleben und menschliches Leid sprechen, auf allen Seiten. Ja, das noch kurz vorab. Jetzt gibt uns Wolf Heinschel von Heineck einen Überblick über die völkerrechtlich relevanten Fragen zu Israel und Gaza und der kriegerischen Eskalation dort nach dem Hamas-Überfall im Oktober. Ja, Stand 23. Januar 2024, wie gesagt, einzelne Zahlen können sich schon verändert haben, aber vom Grundprinzip ist das alles noch aktuell. Wolf Heinschel von Heineck.
Nun, was ist interessant? Interessant ist erstmal die Reaktion vieler Regierungen. Wenn Sie die Berichterstattung so ein bisschen verfolgt haben, wird Ihnen immer wieder aufgekommen sein, dass viele Regierungen, nicht alle, aber doch eine bemerkenswerte Zahl, das Selbstverteidigungsrecht Israels anerkannt haben. Warum ist das bemerkenswert? Das ist bemerkenswert, weil der Internationale Gerichtshof in einem Gutachten, das etwa 18 Jahre alt ist, wo er über die Rechtmäßigkeit der sogenannten Mauer zu befinden hatte, also eigentlich ist es ja dieser Zaun, den die Israelis errichtet haben, um den Gazastreifen abzusperren, das hatten die Israelis mit dem Selbstverteidigungsrecht gerechtfertigt. Der Internationale Gerichtshof hat das aber abgelehnt, weil er festgestellt hat, dass es möglicherweise zwar bewaffnete Angriffe gegeben habe, die aber nicht vom Territorium eines anderen Staates aus erfolgt seien, sodass Israel die Berufung auf das Recht der Selbstverteidigung abgesprochen wurde. Es ist jetzt müßig, darüber zu spekulieren, ob der IGA eine solche Entscheidung heute noch mal fällen würde. Wichtig aber ist Folgendes. Es ist heute, eigentlich beginnend mit dem 11. September 2001, anerkannt, dass ein Staat sich auf das Selbstverteidigungsrecht berufen kann, wenn bewaffnete Angriffe von nichtstaatlichen Akteuren erfolgen. Eine interessante Entwicklung. Wir haben heute erst das Jahr 2023, also 22 Jahre nach dem 11. September 2001, scheint es heute allgemein anerkannt zu sein, dass bewaffnete Angriffe nichtstaatlicher Akteure gegen einen Staat dessen Selbstverteidigungsrecht auslösen. Nehmen wir das mal so an. Natürlich, Selbstverteidigung bedeutet, man darf alles Notwendige unternehmen, einschließlich der Anwendung militärischer Gewalt, um die Selbstverteidigungssituation aufzulösen oder zu neutralisieren. Mit anderen Worten, zu militärischer Gewalt greifen, um den bewaffneten Angriff zurückzuschlagen. Das darf man aber jetzt nicht so verstehen, dass es nur um den individuellen Angriff geht, sondern es geht insgesamt um die dadurch verursachte Selbstverteidigungssituation. Mit anderen Worten, man darf die Selbstverteidigungssituation neutralisieren und nicht nur den individuellen Angriff, der zur Auslösung des Selbstverteidigungsrechts geführt hat. Die Angriffe der Hamas haben nicht am 7. Oktober aufgehört, sondern sind regelmäßig fortgeführt worden. Auch heute noch werden regelmäßig Raketen auf israelisches Territorium abgefeuert, sodass also an dem Bestehen einer Selbstverteidigungssituation auch heute, am 23. Januar 2024, kein Zweifel bestehen kann, weil die Angriffe fortdauern. Nun, das Selbstverteidigungsrecht existiert nicht schrankenlos. Auch der Verteidiger ist an Schranken gebunden. Und diese lassen sich zusammenfassen mit drei Begriffen: Notwendigkeit oder Erforderlichkeit, wenn Ihnen das lieber ist, Verhältnismäßigkeit und Unmittelbarkeit. An der Erforderlichkeit kann angesichts der andauernden Angriffe durch die Hamas kein Zweifel bestehen. Sicherlich auch die Unmittelbarkeit ist zu bejahen, denn die Angriffe dauern an und die Selbstverteidigungsreaktion erfolgte ohne schuldhaftes Zögern, sodass also auch das außer Frage steht. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem, was wir Juristinnen und Juristen so lieben, Verhältnismäßigkeit. Fragen Sie zwei Juristen, was verhältnismäßig ist, und Sie bekommen 10 verschiedene Antworten. Das sieht man im nationalen Recht, das sieht man im Unionsrecht und das sieht man auch im Völkerrecht. Wir haben alle sehr unterschiedliche Vorstellungen von Verhältnismäßigkeit. Was interessant ist, dass auch wenn einige Regierungen zunächst der israelischen Position wohlwollend gegenüberstanden, zunehmend die Verhältnismäßigkeit der israelischen Antwort auf die Hamas-Angriffe in Zweifel gezogen wird, wegen der hohen Zahl ziviler Opfer. Die Frage ist, ob das ein Zahlenspiel sein darf, wenn es um die Beurteilung der Verhältnismäßigkeit geht, oder ist es nicht eher, und das ist meine Auffassung, ein Verhältnis zwischen der Selbstverteidigungssituation einerseits und den Mitteln, die man einsetzt, um diese Selbstverteidigungssituation zu beseitigen. Wenn man das so sieht, kann es nicht allein auf die Zahl der Opfer ankommen. Egal, ob es sich bei den Opfern um Zivilpersonen oder um kämpfende Einheiten der Konfliktparteien handelt. Nun, ich will hier kein abschließendes Urteil über die Frage der Verhältnismäßigkeit der israelischen Selbstverteidigungsmaßnahmen fällen, weil wir abwarten müssen, wie sich das entwickelt. Es lässt sich heute noch nicht endgültig feststellen, ob die Reaktion Israels unverhältnismäßig ist oder nicht. Dabei sei aber auch bemerkt, dass eine Ex-Post-Facto-Betrachtung in der Regel nicht hilfreich ist. Denn es liegt an dem Opfer des bewaffneten Angriffs zu bestimmen, wie es auf den bewaffneten Angriff und auf die Selbstverteidigungssituation reagiert. Und es liegt nicht an Dritten, festzustellen, ob eine bestimmte Selbstverteidigungsmaßnahme noch zulässig ist oder nicht mehr zulässig ist. Es ist also die Bedrohungsperzeption, die vernunftmäßige Bedrohungsperzeption des Opfers des bewaffneten Angriffs, die auch das Ausmaß der Selbstverteidigungsmaßnahmen bestimmen. Nun will ich aber hier nicht über das Jus ad bellum, also das Selbstverteidigungsrecht und andere Fragen, die die UN-Charta etwa betreffen, reden, sondern ich möchte Sie darauf hinweisen, dass der eigentliche Beurteilungsmaßstab dessen, was da gerade passiert, nicht das Selbstverteidigungsrecht ist, sondern das humanitäre Völkerrecht. Das Recht des bewaffneten Konflikts. Und das gilt es in den Blick zu nehmen, wenn es darum geht, die Rechtmäßigkeit der Kampfhandlungen beider Seiten völkerrechtlich zu beurteilen. Das Selbstverteidigungsrecht spielt da erstmal keine Rolle. Warum? Weil dieses humanitäre Völkerrecht für beide Konfliktparteien gleichermaßen gilt. Es hält also für beide Konfliktparteien gleichermaßen Schranken vor, gleich viel, wer im Recht oder im Unrecht ist. Gleich viel, wer Opfer eines bewaffneten Angriffs oder wer der Angreifer ist. Beide Konfliktparteien sind daran gebunden. Das mag für viele, die sich mit dem Völkerrecht nicht so auskennen, eine merkwürdige Situation sein, dass das Völkerrecht Regeln für eine Situation vorhält, die es eigentlich gar nicht geben sollte, nämlich bewaffnete Auseinandersetzungen. Aber das ist nun mal so und das ist gut so. Denn das ist eine Errungenschaft einer Entwicklung, die ungefähr gute 150 Jahre angedauert hat und hält für solche Situationen bewaffneter Konflikte ein Mindestmaß an Pflichten vor, die die Konfliktparteien selbst dann zu beachten haben, wenn sie sich im Recht wähnen oder tatsächlich berechtigt sind, Kampfhandlungen vorzunehmen. Nun, dieses humanitäre Völkerrecht gilt nicht immer. Das ist das Gute daran, sondern es gilt nur in ausgesuchten Situationen, nämlich in Situationen bewaffneter Konflikte. Und das humanitäre Völkerrecht kennt nur zwei Arten von bewaffneten Konflikten. Einmal den internationalen bewaffneten Konflikt, also den bewaffneten Konflikt zwischen zwei oder mehr Staaten, oder den nicht internationalen bewaffneten Konflikt, entweder zwischen einem Staat und einem nichtstaatlichen Akteur oder zwischen nichtstaatlichen Akteuren. Letzteres kann hier ausgeblendet bleiben, da wir ja auf jeden Fall einen staatlichen Akteur haben, nämlich die israelischen Streitkräfte und auf der anderen Seite einen nichtstaatlichen Akteur, nämlich die Hamas. Nicht jede Anwendung von Gewalt in den Beziehungen zwischen einem nichtstaatlichen Akteur und einem Staat kann als nicht internationaler bewaffneter Konflikt eingeordnet werden. Innere Unruhen, sporadische Gewaltakte und Vergleichbares, selbst krasse Formen organisierter Kriminalität, Stichwort Mexiko, mit einer hohen Zahl von Opfern durch die Kartelle, das sind keine nicht internationalen bewaffneten Konflikte. Warum? Nun, wir brauchen für einen nicht internationalen bewaffneten Konflikt mindestens zwei Voraussetzungen. Das erste ist eine hinreichend intensive Anwendung von Gewalt in Form von konzertierten militärischen Operationen und Feindseligkeiten. Und der nichtstaatliche Akteur muss in der Lage dazu sein, solche konzertierten Feindseligkeiten durchzuführen. Das heißt, der nichtstaatliche Akteur muss sich durch ein Mindestmaß an Organisiertheit auszeichnen. Was man etwa daran sieht, ob er hierarchisch strukturiert ist, ob er auch in der Lage ist, solche Operationen durchzuführen, nicht allein mit Handfeuerwaffen, sondern etwa auch mit schweren Waffen. Da gibt es eine Vielzahl von Indikatoren, nicht Kriterien, Indikatoren, die uns helfen, eine Situation als nicht internationalen bewaffneten Konflikt einzuordnen. Wenn wir uns die Situation im und gegen den Gazastreifen vor Augen halten, haben wir was? Wir haben zwei Akteure, die israelischen Streitkräfte einerseits, die Hamas auf der anderen Seite. Die Hamas ist sicherlich gekennzeichnet durch eine hinreichende Hierarchie, durch ein hinreichendes Maß an Organisiertheit. Und auch die Waffen, die von der Hamas eingesetzt werden, beschränken sich nicht auf kleine Handfeuerwaffen und Vergleichbares. Und die Feindseligkeiten, die entstanden sind, spätestens am 7. Oktober des vergangenen Jahres, lassen sich in den Worten des Jugoslawien-Strafgerichtshofs als protracted armed violence, also als hinreichend konzertierte militärische Auseinandersetzungen, kennzeichnen. Damit haben wir einen nicht internationalen bewaffneten Konflikt. Und wenn wir einen bewaffneten Konflikt haben, gleich viel ob international oder nicht international, dann ändert sich viel, sehr viel. Denn in einem nicht internationalen bewaffneten Konflikt gibt es Personen und Objekte, die zulässige militärische Ziele sind, die also jederzeit für die gesamte Dauer des bewaffneten Konflikts angegriffen werden dürfen. Das gibt es in anderen Situationen nicht. Selbst in Situationen innerer Unruhen gelten immer noch menschenrechtliche Standards, insbesondere ein strenger Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, sodass in diesen Situationen die Anwendung tödlicher Gewalt nur in ganz, ganz, ganz extremen Ausnahmefällen mal zulässig sein könnte. Etwa bei der Befreiung von Geiseln oder vergleichbar. Im bewaffneten Konflikt ist das völlig anders. Da gibt es Personen, die Kraft ihrer Zugehörigkeit zu einer organisierten bewaffneten Gruppe, gleich viel ob staatlich oder nicht staatlich, 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche zulässige militärische Ziele sind, ohne dass sie im Zeitpunkt des Angriffs eine unmittelbare Bedrohung darstellen müssen. Bezogen auf die Situation im Gazastreifen können wir also festhalten, dass aus der Sicht der Hamas sicherlich alle Mitglieder der israelischen Streitkräfte zulässige militärische Ziele sind. Und aus der Sicht der israelischen Streitkräfte sind alle Mitglieder der Hamas, zumindest des militärischen Flügels der Hamas, zulässige militärische Ziele, Kraft ihrer Zugehörigkeit zu dieser Gruppe. Zulässige Ziele. Keine Verhältnismäßigkeit. Keine weiteren Einschränkungen. Und auch Objekte können zulässige militärische Ziele sein. Hier haben wir eine Definition im humanitären Völkerrecht, die es uns erlaubt, ein Objekt relativ sicher als zulässiges militärisches Ziel einzuordnen. Das sind solche, die Kraft ihrer Beschaffenheit zu den militärischen Handlungen des Gegners beitragen. Das sind also alle militärischen Ausrüstungsgegenstände, Waffen, Fahrzeuge und so weiter und so fort. Auch die Tunnelanlagen im Gazastreifen, deren Ausmaß sich ja als größer herausgestellt hat, als es die israelischen Streitkräfte auch nur zu träumen gewagt haben, was auch interessant ist, aber einer rechtlichen Bewertung sich entzieht. Auch das sind zulässige militärische Ziele, Kraft ihrer Beschaffenheit. Denn nur über diese Tunnel können ja die jeweiligen Operationen in israelisches Territorium hinein durchgeführt werden. Aber Objekte können auch anders zu zulässigen militärischen Zielen werden. Nämlich dann, wenn sie Kraft ihrer Verwendung einen wirksamen Beitrag zur militärischen Handlung des Gegners leisten. Das heißt, ein einfaches Wohnhaus kann dadurch zu einem militärischen Ziel werden, dass etwa dort ein Gefechtsstand eingerichtet worden ist, dass dort Waffen gelagert werden oder dass dort andere militärische Operationen vorbereitet werden oder Kämpfer schlichtweg Unterschlupf suchen. Das reicht aus, um ein einfaches Wohnhaus zu einem zulässigen militärischen Ziel zu machen. Sie müssen sich jetzt die Situation im Gazastreifen mal vor Augen halten. Die Größe des Gazastreifens ist etwa die des Bundeslandes Bremen. Ein Gigant der Bundesländer, aber nicht der Größe nach, der Fläche nach. Das ist ein relativ kleines Bundesland. Und in diesem kleinen Streifen leben mehr als 2 Millionen Menschen. Mehr als 2 Millionen Menschen. Und viele von denen sind keine zulässigen militärischen Ziele. Sind Zivilpersonen. Zivilpersonen. Und da gibt es auch noch viele zivile Objekte. Aber wenn Sie sich gleichwohl den Gazastreifen mal genau anschauen und wenn Sie die Berichterstattung aufmerksam verfolgt haben, dann werden Sie erkennen, dass es fast keinen Ort im Gazastreifen gibt, in dem sich nicht mindestens ein zulässiges militärisches Ziel befindet. Sowohl Objekte als auch Personen. Das heißt also, der gesamte Gazastreifen ist natürlich kein zulässiges militärisches Ziel, damit ich nicht missverstanden werde. Ja, das kann also natürlich nicht gerecht, könnte nie gerechtfertigt werden, würde über dem Gazastreifen ein Flächenbombardement durchgeführt, sodass alles gleichermaßen zerstört und beschädigt würde. Das natürlich nicht. Aber jedes einzelne dieser militärischen Ziele darf natürlich bekämpft werden. Und das gilt es im Hinterkopf zu behalten. Nun, das humanitäre Völkerrecht ist also, wie Sie sehen, gar nicht so humanitär. Nicht? Also es geht nicht so nur darum, Opfer, also Zivilpersonen, Verwundete, Kranke und so weiter zu schützen, sondern es geht auch darum, und das ist den Realitäten geschuldet, dass beide Konfliktparteien berechtigt sind, alles Erforderliche zu tun, unter möglichst großer Schonung eigener Kräfte, den Gegner auszuschalten, zu schwächen, mithin gegnerische Kämpfer zu töten und die entsprechenden Objekte zu beschädigen und zu zerstören. Gleichwohl darf darüber nicht vergessen werden, dass das humanitäre Völkerrecht natürlich eine starke humanitäre Funktion erfüllt, indem nämlich insbesondere Verwundete, Kranke und Zivilpersonen zu verschonen sind. Das fängt damit an, dass direkte Angriffe gegen Zivilpersonen verboten sind. Jeder direkte Angriff gegen eine Zivilperson ist nicht nur verboten und ein Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. Nein, es ist ein Kriegsverbrechen. Ein Kriegsverbrechen. Das heißt also, wenn irgendeine der Konfliktparteien vorsätzlich, gezielt Zivilpersonen angreift, dann begeht sie ein Kriegsverbrechen. Denken Sie an den 7. Oktober. Allerdings dürfen Sie nicht glauben, auch wenn einige das so verstehen, dass in einem bewaffneten Konflikt Zivilpersonen völlig unbehelligt bleiben müssen. Es gibt keinen bewaffneten Konflikt, der sauber ist. Mit anderen Worten, der so geführt werden könnte, dass Zivilpersonen weiterhin ihr normales Leben führen können. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Und da macht es auch keinen Unterschied, ob es sich um ein relativ kleines Gebiet wie den Gazastreifen handelt oder ob es sich um ein größeres Gebiet wie die Ukraine mit Blick auf den russischen Angriffskrieg verhält. Es gibt keinen Krieg, in den Zivilpersonen nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Das ist das Erste. Es gab zwar mal so eine Zeit, insbesondere während des Afghanistan-Einsatzes, wo insbesondere einige Generäle der US Air Force und Army nach außen hin zumindest behauptet haben, es sei möglich, einen Krieg nach Maßgabe einer sogenannten Zero-Casualty-Policy zu führen, also keinerlei zivile Opfer. Das ist schon damals Unsinn gewesen und ist heute umso mehr Unsinn. Das geht nicht. Das geht nicht. Das humanitäre Völkerrecht erlaubt es sogar, dass bei einem Angriff gegen ein zulässiges militärisches Ziel Zivilpersonen in Mitleidenschaft gezogen werden können. Und in Mitleidenschaft gezogen hört sich jetzt so ein bisschen harmlos an. Nein, das bedeutet, dass sie verletzt und getötet werden können. Die Regel lautet, dass bei einem Angriff gegen ein zulässiges militärisches Ziel, bei dem zu erwarten ist, dass der Schaden unter der Zivilbevölkerung, also die Tötung und Verletzung von Zivilpersonen, wenn zu erwarten ist, dass dieser Kollateralschaden, wie er von Operateuren genannt wird, war mal das Unwort des Jahres, glaube ich, vor einiger Zeit. Aber es ist ein Fachbegriff geworden. Wenn dieser Kollateralschaden in einem exzessiven Verhältnis zum erwarteten militärischen Vorteil steht, dann ist der Angriff verboten. Aber lassen Sie sich die Wörter mal auf der Zunge zergehen. Das ist also keine ex post facto Beurteilung, so nach dem Motto, der Angriff ist erfolgt und jetzt zählen wir die in Mitleidenschaft gezogenen Zivilpersonen und dann können wir sagen, aha, das war also exzessiv oder nicht, sondern es ist eine Prognoseentscheidung. Hinzu kommt, dass es um ein Verhältnis geht, nämlich um ein Verhältnis zwischen dem zu erwartenden Kollateralschaden und dem erwarteten militärischen Vorteil. Wie bestimmen wir den militärischen Vorteil? Sehr unterschiedlich. Der militärische Vorteil wird nicht aus einem individuellen Angriff heraus bestimmt, sondern aus der militärischen Operation als Ganzer. Das heißt, wir können hier nicht in Form einer absoluten Gleichung, eines objektiven Verfahrens einfach feststellen, ja, das würde oder das wäre exzessiv oder das wäre nicht exzessiv, weil es sehr von den Umständen des jeweiligen Einzelfalls abhängt. Und dann möchte ich nochmal betonen, das Wort heißt exzessiv, nicht extensiv, nicht zahlreich oder ähnliches, sondern es heißt exzessiv. Und wenn Sie das ins Deutsche übersetzen, heißt das so viel wie in einem krassen Missverhältnis zum militärischen Vorteil muss dieser Kollateralschaden stehen. Dann wäre der Angriff in der Tat rechtswidrig und würde, wenn er gleichwohl erfolgt, ebenfalls ein Kriegsverbrechen darstellen. Aber es ist nicht die Zahl der Opfer, die hier im Nachhinein möglicherweise festgestellt wird, sondern die Perspektive ist die des jeweiligen militärischen Befehlshabers. Wenn hier jeder vernünftige militärische Befehlshaber zu dem Ergebnis kommen würde, dass der zu erwartende Kollateralschaden nicht mehr hinnehmbar ist, weil exzessiv, dann ist der Angriff rechtswidrig. Aber nur dann. Und nicht, weil aufgrund einer Ex-Post-Facto-Untersuchung hier die Zahl der Opfer möglicherweise sogar gerichtsfest festgestellt ist. Das ist ein ganz großer Unterschied. Dummerweise hat sich mit Blick auf diese Regel, die ich gerade zitiert habe, der Begriff Verhältnismäßigkeitsgrundsatz etabliert. Und leider ist die deutsche Übersetzung dieser Vorschrift schlichtweg falsch. Denn der heißt es nicht in einem krassen Missverhältnis, sondern in keinem Verhältnis zum erwarteten militärischen Vorteil. Was die sich bei der Übersetzung damals gedacht haben, weiß ich nicht, aber es ist auch egal. Weil, bei aller Liebe zur deutschen Sprache, Deutsch ist nicht die authentische Vertragssprache. Sie ist also völkerrechtlich irrelevant, diese deutsche Übersetzung. Wir müssen uns an dem authentischen Wortlaut orientieren, also etwa den englischen Wortlaut oder dem französischen oder meinetwegen auch russischen. Und da wird deutlich, dass es sich um ein Exzessverbot handelt. Und das hat im Übrigen auch der Generalbundesanwalt in seiner Einstellungsverfügung im Fall Oberst Klein, Kundusangriff von 2009, sehr deutlich gemacht und hat diese vielen Missverständnisse, die damals auch bestanden, jedenfalls für die Bundesregierung und insbesondere für das Bundesministerium der Verteidigung endgültig ausgeräumt. Das hat aber etwas lange gedauert, dummerweise. Nun, gleich viel. Sie sehen, wie schwierig es ist, einen Verstoß gegen dieses Exzessverbot zu behaupten. Weil allein die Zahl tatsächlich in Mitleidenschaft gezogener Zivilpersonen nicht ausreichend sein kann. Und wenn wir uns fragen, was ist denn der militärische Vorteil, der angestrebt wird oder der erwartet wird von den Feindseligkeiten im und gegen den Gazastreifen, der kann recht hoch sein, je nachdem, wie Sie ihn einschätzen. Ist es der militärische Vorteil, der darin liegt, die Hamas endgültig auszuschalten als militärische Bedrohung? Oder betrifft es nur Einzelfragen? Daher werden Sie sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Es wäre aber naiv zu glauben, andererseits, dass die Ausschaltung der Hamas, zumindest des militärischen Flügels der Hamas, kein legitimes Interesse der Israelis ist, die Israel auch damit verfolgen kann, dass bewaffnete Feindseligkeiten gegen die Hamas durchgeführt werden. Also da seien Sie bitte vorsichtig. Nun ist es damit aber nicht getan. Es wäre auch ein bisschen zu einfach, nicht, wenn man nur an dieses Exzessverbot gebunden wäre und dann sagt, ja gut, bis zu einer bestimmten Zahl von Zivilpersonen, die in Mitleidenschaft gezogen werden, kann ich machen, was ich will, nur um den Gegner zu neutralisieren. Nein, das humanitäre Völkerrecht geht noch weiter. Das humanitäre Völkerrecht verpflichtet die Konfliktparteien zu Vorsichtsmaßnahmen beim Angriff. Und das ist ein ganzer Katalog von Pflichten, die aus diesem Gebot der Vorsichtsmaßnahmen beim Angriff fließen. Zunächst muss mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden, dass es sich bei einer Person oder um ein Objekt um ein zulässiges militärisches Ziel handelt. Mit hinreichender Sicherheit. Nicht gerichtsfeste Beweise, die vorgelegt werden müssen. Hinreichend gesichert muss das feststehen. Das heißt, auch hier gilt als Maßstab wieder der vernünftige, durchschnittliche Befehlshaber. Wenn sich dem eine Person oder ein Objekt nach Maßgabe der vorhin genannten Kriterien als zulässiges militärisches Ziel darstellt, darf diese Person oder dieses Objekt angegriffen werden. Selbst wenn sich im Nachhinein herausstellte, dass es gar nicht der Fall war. Aber wie gesagt, es wäre auch naiv zu glauben, dass im Krieg alles ganz offensichtlich und evident ist und man genau sagen kann, ja, bei dieser Person handelt es sich oder bei dieser Person handelt es sich nicht um ein zulässiges militärisches Ziel. Die Engländer und Amerikaner bemühen hier immer den etwas schillernden Begriff Fog of War. Aber der ist gleichwohl richtig, weil nichts ist sicher im bewaffneten Konflikt. Gar nichts. Nun, wenn man also festgestellt, dass es sich um ein zulässiges militärisches Ziel handelt, prima, dann können wir loslegen? Nein. Sondern jetzt müssen wir natürlich die Frage stellen, ist ein Kollateralschaden zu erwarten? Und wenn man, selbst wenn man zu dem Ergebnis käme, dass der erwartete Kollateralschaden unterhalb der Exzessschwelle verbleibt, was ja schwierig festzustellen ist, aber nehmen wir das jetzt mal einfach argumentationshalber an, dann ist der Angreifer gleichwohl verpflichtet, alles praktisch Mögliche zu tun, um diesen Kollateralschaden entweder zu vermeiden, in jedem Fall aber zu verringern. Das kann auf diverse Art und Weise geschehen. Eine Möglichkeit ist natürlich immer welche? Die Warnung. Die Warnung. Das heißt, da werden die Zivilpersonen in einem bestimmten Gebiet oder in einem Sektor gewarnt, dass jetzt ein Angriff erfolgen wird. Die Israelis sind in der Vergangenheit sogar so weit gegangen, dass sie den Bewohnern von Häusern, die angegriffen werden sollten, Textnachrichten geschickt haben. Ja, die Israelis können sowas, nicht? Ob die Bundeswehr das könnte, weiß ich nicht. Ja, also bitte, aber Sie sehen, es gibt da eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie man Zivilpersonen warnen kann. Im Augenblick sieht es so aus, dass der gesamte Gazastreifen in viele Sektoren aufgeteilt worden ist. Mit der Folge, dass wenn die israelischen Streitkräfte beschließen, in einem bestimmten Sektor ein dort befindliches militärisches Ziel anzugreifen, dann wird insbesondere mittels Flugblättern gearbeitet, um die Zivilpersonen in diesem Sektor darauf hinzuweisen, dass nunmehr ein Angriff bevorsteht. Dass eine Warnung nicht immer produktiv ist, sondern geradezu auch kontraproduktiv sein kann, hat sich in der Vergangenheit immer wieder bewiesen. Beispielsweise wurden Zivilpersonen unter Zwang in ein militärisches Ziel verbracht, um den sogenannten Kollateralschaden dann gegenüber den Medien als besonders hoch darstellen zu können. Auch das passiert. Auch das passiert. Die Warnung ist nicht das Einzige. Auch die Wahl der Mittel, der Angriffsmittel, ist ganz entscheidend. Natürlich ist es gerade in so einem Gebiet wie dem Gazastreifen immer eine Option, von Distanzangriffen Abstand zu nehmen, also Artillerie oder Luftangriffe, dass man also etwa mit Bodentruppen operiert. Aber bitte verstehen Sie das humanitäre Völkerrecht nicht so, als dass man verpflichtet wäre, eine ganze Garnison zu opfern, nur weil damit der Kollateralschaden möglicherweise verringert werden kann. Keiner ist verpflichtet, Selbstmord zu begehen und das humanitäre Völkerrecht verpflichtet dazu nicht. Man darf die eigenen Streitkräfte durchaus so weit wie möglich schonen, solange man die Feindseligkeiten im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht durchführen kann. Auch die Wahl des Angriffszeitpunkts ist durchaus etwas, was man in Erwägung ziehen kann. Klar, wenn man weiß, dass sich Zivilpersonen insbesondere des Nachts in zahlenmäßig großer Zahl in einem bestimmten Gebiet aufhalten, tagsüber aber möglicherweise ihren Geschäften nachgehen oder ihrer Arbeit oder was auch immer, dann wird man auch hier durch die Wahl des Angriffszeitpunkts den Vorsichtsmaßnahmen beim Angriff gerecht werden können. Nun, damit ist aber immer noch nicht Schluss. Damit ist immer noch nicht Schluss. Denn wir haben hier im Gaza eine sehr unangenehme Situation. Und zwar eine Situation, die etwas ephemär mit dem Begriff menschliche Schutzschilde umschrieben wird. Wo sich also insbesondere die Hamas der Gegenwart von Zivilpersonen bedient, um Angriffe entweder zu verhindern oder um aus politischen Gründen die Zahl ziviler Opfer möglichst weit hochzutreiben. Nun, es ist eindeutig verboten und ein Kriegsverbrechen, wenn sich eine Konfliktpartei menschlicher Schutzschilde bedient. Ja? Und dann macht es auch grundsätzlich keinen Unterschied, ob diese Zivilpersonen, die da als solche Schutzschilde fungieren, ob die das freiwillig oder unfreiwillig tun. Gleichwohl hat diese Unterscheidung zwischen freiwilligen und nicht freiwilligen menschlichen Schutzschilden eine große Bedeutung. Denn eine Zivilperson verliert ihren Schutz gegen direkte Angriffe, wenn sie unmittelbar an den Feindseligkeiten teilnimmt. Und das ist heute selbst vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz anerkannt, dass eine Zivilperson, die freiwillig als menschlicher Schutzschild dient, also die durch ihre Präsenz, ihre physische Gegenwart bei einem militärischen Ziel einen Angriff gegen dieses militärische Ziel zu verhindern oder zu erschweren versucht, unmittelbar an den Feindseligkeiten teilnimmt und für die Dauer dieser Teilnahme nicht mehr vor Angriffen geschützt sind. Das heißt, diese Personen werden zulässige militärische Ziele. Das heißt, wir haben eine weitere Kategorie von Personen, außer denen, die aufgrund ihrer Mitgliedschaft zulässige militärische Ziele sind, nämlich solche, die durch ihr Verhalten zu zulässigen militärischen Zielen werden. Nun ist es schwierig festzustellen, das müssen Sie aber ebenfalls im Hinterkopf behalten, ob eine Person wirklich freiwillig oder unfreiwillig als menschlicher Schutzschild dient. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Warum tun die das? Aus heroischem Patriotismus vielleicht? Oder tun sie es nicht vielleicht auch, weil ihre Familie zu Hause mit dem Messer an der Kehle sitzt und wenn sie das nicht tun, nämlich als Schutzschilde dienen, möglicherweise ihre Familie umgebracht wird? Deswegen muss man solche Personen, wenn das nicht hinreichend sicher ist, als nicht freiwillige menschliche Schutzschilde einordnen, mit der Folge, dass sie weiterhin geschützte Zivilpersonen bleiben, sodass jeder Angriff gegen sie, jeder direkte Angriff gegen sie verboten wäre. Natürlich bleibt das Ziel, das sie zu schützen beabsichtigen oder tatsächlich schützen, bleibt natürlich ein zulässiges militärisches Ziel. Es darf natürlich angegriffen werden. Aber dann kommt wieder die Frage des Kollateralschadens ins Spiel. Und dann muss wieder die Feststellung getroffen werden, ob der zu erwartende Kollateralschaden in einem exzessiven Missverhältnis zum erwarteten militärischen Vorteil stünde. Hier sollte man auch nicht glauben, obwohl das in der Literatur vereinzelt behauptet wird, dass immer dann, wenn der Gegner sich menschlicher Schutzschilde bedient, also kurz gesagt ein Kriegsverbrechen begeht, dann sei man an geringere Anforderungen gebunden, als wenn das nicht der Fall wäre. Weil ja der Gegner aus einem rechtswidrigen Verhalten für sich einen militärischen Vorteil zieht. Das lässt sich mit dem geltenden humanitären Völkerrecht nicht vereinbaren. Ja, auch wenn solche Versuche immer wieder unternommen werden. Das heißt, die Rechtswidrigkeit des Verhaltens der Gegenseite befreit die andere Konfliktpartei nicht von den Bindungen des humanitären Völkerrechts. Ich sehe, ich bin eigentlich schon über meine 30 Minuten hinaus, deswegen kurze Abschlussbemerkung. Da sind noch zwei Themen, die ich jedenfalls kurz andeuten will. Zivilkrankenhäuser. Zivilkrankenhäuser sind nicht nur geschützt, sondern sind zu respektieren. Das heißt, sie sind zu schonen und zu respektieren. Das bedeutet also, dass sie wegen ihrer humanitären Funktion, nämlich der Versorgung von Patienten, das gilt im Übrigen auch für Militärkrankenhäuser oder Lazarette, dass sie weiterhin ihre Funktion erfüllen können müssen, trotz der andauernden Feindseligkeiten. Allerdings wissen wir spätestens seit dem vierten Genfer Abkommen von 1949, dass auch ein Zivilkrankenhaus nicht absolut vor Angriffen geschützt ist, sondern dann seinen Schutz auch gegen Angriffe verliert, wenn es für feindselige Handlungen gegen den Gegner verwendet wird. Auch hier kommen dann wieder diese Fragen ins Spiel, Waffenlager, Gefechtsstand und so weiter, was dann zum Verlust des Schutzes vor direkten Angriffen führt. Allerdings darf man nicht sofort zuschlagen. Das vierte Genfer Abkommen gebietet es dem Angreifer, zunächst eine Warnung auszusprechen. Und die Warnung muss eine angemessene Frist beinhalten, innerhalb der der Missbrauch des Krankenhauses eingestellt werden kann. Erst wenn diese Warnung unbefolgt bleibt, darf man angreifen. Hinzu kommt dann noch eine weitere Schranke, denn im Krankenhaus befinden sich möglicherweise noch was? Medizinisches Personal und Patienten. Und das ist nicht eine einfache Kollateralschadenserwägung, sondern hier muss man auch berücksichtigen, dass diese Patienten, weil sie krank sind oder verwundet sind, zuzüglich des medizinischen Personals, das ja auch besonders geschützt ist, dass die nicht einfach mit Zivilpersonen gleichgesetzt werden können. Also sind die Anforderungen an den Angreifer, diese zu schonen oder in Sicherheit zu bringen, noch sehr viel größer, als das bei der normalen Kollateralschadensbeurteilung der Fall wäre. Im Übrigen denken Sie auch an die vielen Nachrichten, die wir da gehört haben mit Krankenhäusern aus dem Gazastreifen. Da war die Rede von einem israelischen Angriff gegen ein Krankenhaus und später stellte sich dann heraus, dass es gar kein israelischer Angriff war, sondern dass da irgendjemand mit Waffen hantiert hat und also die Hamas selber die Explosion verursacht hat. Dann das Al-Jifa-Krankenhaus, da haben die Israelis nicht Distanzangriffe gegen durchgeführt, sondern haben Bodentruppen reingeschickt, die insbesondere zunächst verifizieren sollten, ob und inwieweit der Missbrauch tatsächlich besteht, weil auch hier keine hundertprozentigen gerichtsfesten Beweise erforderlich sind. Also vor dem Hintergrund wird man wohl sagen müssen, dass die Operationen, die gegen diese Krankenhäuser durchgeführt worden sind, jedenfalls prima facie, also auf den ersten Blick, ohne eine abschließende Beurteilung abgeben zu können, erstmal mit dem humanitären Völkerrecht im Einklang standen. Letzte Bemerkung betrifft Friedhöfe. Auch hier war vor einigen Tagen eine Meldung in den Medien, es wurde auch so ein bisschen aufgebauscht, die Israelis hätten Gräber geschändet. Warum sollten sie das tun? Nun, ganz einfach. Mehr als 130 Geiseln befinden sich noch in der Gewalt der Hamas. Und um festzustellen, wie es sich mit diesen Geiseln verhält, ob sie nicht möglicherweise schon längst tot und begraben sind, ist es durchaus legitim, hier auch ausnahmsweise mal die Totenruhe zu stören. Denn nur so kann sichergestellt werden, ob tatsächlich die Zahl der angeblich 130 Geiseln zutrifft oder ob nicht möglicherweise sehr viel weniger sich in der Gewalt der Hamas befinden. Weil das hat ja auch Auswirkungen auf die Verhandlungen, die immer wieder erfolgen und stattfinden, mit Blick auf mögliche Feuerpausen und so weiter und so fort. Und die Befreiung der Geiseln wird ja von der Hamas, von der Erfüllung bestimmter Bedingungen abhängig gemacht, was Sie nicht vergessen dürfen. Sie sehen also, meine Damen und Herren, das ist kein schönes Thema. Auch wenn man es jetzt erstmal versucht, oder ich es erstmal versucht habe, es also mit einer aus einer humanitär-völkerrechtlichen Perspektive zu beurteilen. Gleichwohl bleibt das Ganze ein blutiges Geschäft. Natürlich sind viele, viele, mehrere tausend Personen im Gazastreifen umgekommen oder verletzt worden. Völlig richtig. Aber meine Bitte an Sie, lassen Sie sich nicht durch diese Zahlen, deren Verlässlichkeit ja nicht hundertprozentig feststeht, fehlleiten. Sondern sehen Sie es genau im Lichte dieser Vorschriften, die ich Ihnen gerade versucht habe, nahezubringen. Merken Sie sich das Wort Exzessverbot und damit wäre schon viel gewonnen. Und denken Sie daran, dass kein Krieg geführt werden kann, ohne dass Leiden für Zivilpersonen erzeugt werden. Danke für die Aufmerksamkeit und stehe jetzt für Fragen zur Verfügung.
Wolf Heinschel von Hynek war das. Mit einer vorläufigen, muss man wegen der Aktualität des Konflikts nochmal betonen, völkerrechtlichen Einschätzung des Militäreinsatzes Israels in Gaza als Antwort auf den terroristischen Angriff der Hamas im Herbst letzten Jahres. Ja, ich konnte da einiges draus mitnehmen. Ich hoffe, ihr auch, wenn das Thema auch wehtut. Unsere nächste Hörsaal-Episode, die ist nicht ganz so betrüblich, dafür mindestens genauso interessant. Da schauen wir uns nämlich an, wie Denken mit Sprache zusammenhängt und wie sich dieser Zusammenhang zwischen uns und anderen Tierarten unterscheidet, aber auch wie unterschiedlich das Denken innerhalb der Menschheit ist. Und dabei werdet ihr merken, wie, ich sag mal, kulturell blind die Wissenschaft lange Zeit war und wohl zu Teilen leider auch noch ist.
Geruch ist der stumme Sinn, derjenige ohne Worte. Kant argumentiert, dass unser Zugang zum Raum im Grunde relativ, also blickpunktabhängig ist. Was gerade noch rechts von mir ist, ist kurz darauf links von mir. Ich werde versuchen, Sie zu überzeugen, dass diese Aussagen Beispiele für wissenschaftlichen Egozentrismus sind. Wenn es uns nicht gelingt, den Egozentrismus abzulegen, dann werden wir an uns selbst als Forschungsobjekt zwangsläufig scheitern. Die Dinge, die uns umgeben, die uns durchdringen, die Kultur, die Sprache, die Kognition, sind am allerschwierigsten zu sehen. Aber sie sind der Zugang zu einer objektiven Perspektive und zur Selbstbestimmung.
Daniel Hauen vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie Leipzig ist das. Und er wird uns im nächsten Hörsaal einige spannende Lehren aus der Kognitionsforschung mitbringen. Zum Beispiel, dass ein ganz großer Teil der Menschheit Raum anders wahrnimmt als wir hier im Westen und wie das wiederum damit zusammenhängt, dass manche von uns hier ein Problem haben, rechts und links voneinander zu unterscheiden. Tja, ihr lebt dann vielleicht, wenn euch das betrifft, einfach im falschen Kulturkreis, zumindest was euer Raumdenken angeht. Sorry. Ja, wartet's ab. Sehr spannend, sehr erhellend, das kann ich euch versprechen. Schaltet wieder ein oder klickt fleißig. Den Deutschlandfunk Nova Hörsaal, den gibt es als Podcast immer donnerstags und freitags abends und im Radio immer als Doppelfolge am Sonntagabend. Ich bin Katrin Ohlen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.